Gesund und glücklich. Der Gesundheitspodcast von und mit Agnes Blörningen.
Das gibt es in allen Lebensbereichen und natürlich auch rund um die Gesundheit und die Medizin gibt es die Mythen. Und heute wollen wir mal ein paar raussuchen und vielleicht diese Mythen aus der Welt schaffen.
Ihr habt bestimmt, wenn ihr schon mal ein paar Folgen von mir gehört habt, habt gemerkt, dass ich eigentlich sehr dafür bin, dass wir artgerecht essen. Und mit meinem ehemaligen vegetarischen Hintergrund bin ich einen ziemlichen Weg gegangen, dass ich jetzt absolut davon überzeugt bin, dass es sehr gut ist, weil wir Fleisch essen. Und das kommt immer wieder Fragen von Patienten, wenn sie was lesen. Die wollte ich jetzt einfach mal aus dem Weg räumen. Nicht nur Fleisch betreffend, sondern auch andere Nahrungsmittel betreffend auch. Also vielfach heißt es, oh, Fleisch, rotes Fleisch ist doch schädlich. Ich stelle es einfach nur mal in den Raum, wie sollte bitte ein Nahrungsmittel schädlich sein, dem wir seit Millionen Jahren, seit wir auf der Erde sind, nachweislich essen? Das ist eine Frage. Ich glaube das nicht. Dann gibt es immer wieder Hinweis, ich weiß gar nicht, woher das kommt, so genau weiß ich das nicht. Rotes Fleisch macht Krebs. Es macht Diabetes. Also, da kann ich nur mit Gewissheit sagen, wenn Fleisch gegessen wird, dann es wird im Magen zersetzt, in der sehr potenten Salzsäure, die wir haben, das ist pH 1 bis 2, und wird im Dünndarm so gut wie komplett resorbiert. Wie in Gottes Namen soll Fleisch Dickdarmkrebs machen, weil fast nichts den Dickdarm erreicht vom Fleisch. Beweis ist auch, dass wir Patienten, die ihren künstlichen Darmausgang haben und haben so einen Beutel, die finden kein Fleisch da drin, die finden das Gemüse drin, vielleicht auch mal halbe Pilze und Möhren, aber kein Fleisch, das wird wirklich resorbiert. Also das heißt, wie soll bitte etwas, was den Dickdarm nicht erreicht, Dickdarmkrebs machen? Der nächste Punkt ist, wir kennen den Warburg-Effekt. Der Professor Warburg war ein Professor für Physiologie in Berlin vom Zweiten Weltkrieg und hat einen Nobelpreis dafür bekommen, dass er den mittlerweile bekannten Warburg-Effekt entdeckt hat. Das heißt, kurz gefasst, wir wissen, alle produzieren Krebszellen. Die Krebszelle wird zum Tumor, wenn das Immunsystem zusammenbricht, und die soliden Tumore schalten die Mitochondrien ab, gehen in den Gärungsstoffwechsel und ernähren sich aus Zucker, nicht aus Fleisch. Also, zweiter Punkt. Studien, die über Ernährung gemacht werden, sind überwiegend epidemiologische Studien. Die sind super unzuverlässig. Ich glaube, das habe ich schon mal in einem anderen Podcast auch erwähnt, dass die werden so gemacht, dass man eine Anzahl von Leuten Fragebögen gibt, wo man ankreuzt, was man in den letzten Jahren gegessen hat. Super unzuverlässig. Kannst du mir sagen, was du vor 2 Wochen gegessen hast am Dienstag?
Nein. Eben. Also, mit ein bisschen Mühe vielleicht, aber ja, nicht ist, aus dem Kopf. Genau.
Ganz genau. Und da werden so Nahrungsmittelgruppen auch zusammengefasst, zum Beispiel Burger, inklusive Cola und Pommes. Und wahrscheinlich wird alles, was eigentlich Zucker macht, dem Fleisch gerne zugeschoben. Also es ist sehr unwahrscheinlich, dass diese Studien überhaupt irgendeine Ursache sagen können, höchstens eine Korrelation. Aber in so einem Konglomerat von Daten, die man eigentlich überhaupt nicht auswerten kann. Das ist jetzt zum Fleisch. Dann das Nächste. Ja, wenn jemand abnehmen will, dann musst du halt weniger Kalorien zu dir nehmen. Das funktioniert überhaupt nicht, höchstens kurzfristig. Wenn man einfach weiter isst, was man bisher gegessen hat an blöden Kram, dann wird man höchstens hungern. Und das funktioniert nicht. Dann nimmt man natürlich ab, aber das hältst du nicht lange durch. Deshalb ist das Weight Watchers so ein Quatsch. Und der Haken ist, dass eine Kalorie ist nicht gleich einer Kalorie. Wenn du dich auf die Waage stellst, dann misst das die Masse des Körpers, aber nicht die Energie, die wir haben. Und das ist eben gilt zu begreifen, dass wenn wir Kohlenhydrate essen, wird es immer zum Zucker. Und wenn das im Blut da ist, dann muss immer Insulin da sein, um das abzubauen auf ein verträgliches Maß. Und solange Insulin über Maß da ist, hat man auf jeden Fall ein Problem, Gewicht zu verlieren, weil Insulin baut Fett ein. Es baut Fett ein. Das Problem ist das Insulin. Da müssen wir die Kohlenhydrate weglassen, damit Insulin die Fettabbau nicht verhindert. Also ohne Insulin können wir Fett abbauen, aber nicht mit Insulin. Und Fett macht nicht Fett, weil Fett triggert auch kein Insulin. Und deswegen funktioniert diese ganze Kaloriegeschichte nicht. Wir brauchen Energie aus Fetten und das triggert kein Insulin. Das ist das Wichtigste. Dann kann die Person, die Gewicht verlieren will, auch abnehmen. Und wir hungern immer nach Nährstoffen. Und viele Fastfood-Sachen und Fertiggerichte haben kaum Nährstoffe. Aber wenn wir echte Nahrungsmittel selbst kochen, Fisch, Fleisch, Gemüse, gekochtes Gemüse, Suppen, da sind Nährstoffe drin, die wir wirklich gut verwerten können. Dann brauchen wir auch nicht zu hungern. Der Schlüssel ist nicht Kalorien zählen, sondern echte Nahrung zu essen bis zur Sättigung, dass die Nährstoffe wirklich die satt machen, in den Körper reinkommen, dass wir die Ernährung verändern, dann kann eine dauerhafte Abnahme, Gewichtsabnahme passieren. Nicht, wenn wir nur Kalorien zählen und das Ganze weitermachen wie bisher. Das funktioniert deswegen nicht. Und da sagt man denen, ja, da musst du eben mehr Sport machen. Ja, was passiert dann? Dann haben sie noch mehr Hunger. Und abnehmen werden sie trotzdem nicht, solange Insulin da ist und das den Fettabbau verhindert. Also das wollte ich nochmal ganz klarstellen. Das ist immer wieder ein Thema in dem Podcast, aber ich glaube, das kann man gar nicht so oft genug sagen, dass es ein Thema ist. Also Kalorien zählen bringt nichts. Kein Tier in der Wildnis rennt mit einer Kalorientabelle durch die Gegend. Alle essen das, worauf sie geschaffen wurden und sind satt. Und dann essen sie am nächsten Mal, wenn sie wieder hungrig sind. Schluss aus, Feierabend. So sollen wir das auch machen.
Ich habe jetzt damit relativ wenig zu tun, aber wenn du es hörst, wir wissen doch, dass Diäten nicht funktionieren. Ich kenne niemanden, der damit langfristig...
Genau, und da sagen, ich esse doch schon fettarm. Und das ist das Problem. Genau das ist das Problem. Fettarm hilft nicht, wenn die Kohlenhydrate weiter gefüttert werden. Das ist es. Absolut. Funktioniert nicht. Wir müssen es umstellen auf eine artgerechte Ernährung. Absolut. Das funktioniert. Alles andere nicht. Und noch ein kleiner, das ist mir neulich klar geworden. Also Kohlenhydrate werden zum Zucker und Zucker macht Karies, weil das die Bakterien fördert, die Karies begünstigen. Jetzt mal eine provokante Frage. Würde eine Art, eine wilde Tierart überleben mit einer Nahrung, die die Zähne kaputt macht?
Natürlich nicht.
Der würde natürlich verhungern, weil ihm die Zähne verfaulen. Also es kann keine Nahrung, also keine Diät oder Lebensweise auf die Dauer funktionieren bei einem Tier, der keinen Zahnarzt hat, wo die Zähne kaputt gehen vom Essen. Das geht einfach nicht. Jetzt muss man überlegen, was wir machen. Also alles, was die Zähne kaputt macht, ist uns ganz sicher nicht gut bekömmlich. So kann man das vielleicht auch mal sagen. So, das Nächste. Pflanzenöle sind gesund. Ja, das habe ich ja auch schon x-fach gesagt. Also leider ist das so, dass Sonnenblumenöl hat man schon quasi als nicht so doll empfohlen. Aber Rapsöl empfiehlt man immer noch. Auch im Fernsehen und in den irgendwelchen Zeitschriften oder sonst was. Möglicherweise ist der Fettzuckerstatus, wenn man das so per se anguckt, ist vielleicht minimal besser als bei den anderen Pflanzenölen. Aber was im Körper passiert, ist identisch. Das macht Insulinresistenz möglicherweise noch schlimmer als Zucker und macht weiterhin genau die gleichen Probleme. Es ist einfach giftig für uns. Keine Pflanzenöle, bis auf Olivenöl. Warum essen wir nicht die Fette, die wir immer schon gegessen haben, in diesem Breitengraden? Also von mir aus Butter, Gänseschmalz, Rinderteig, erstklassiges Olivenöl, Avocadoöl ist gut, Kokosöl ist auch in Ordnung, überhaupt kein Problem, das kann man alles essen. Aber kein Pflanzenöl. Das nächste ist, rohes Gemüse, Smoothies und Salate sind so gesund. Nein, rohes ist sehr schwer verdaulich für uns. Wir wissen das auch, dass die meisten Patienten kriegen Blähungen, die können das gar nicht richtig packen. Jemand, wenn er eine Divertikulose hat, es wird auch Divertikulitis daraus, es macht Darmentzündungen. Gedünstetes, gekochtes ist viel besser, weil die Antinährstoffe oder diese Pflanzentoxine, die Pflanze enthalten, wirklich durch die Verarbeitung reduziert werden. Also die ganzen Oxalate, Alkaloide, Phytoöstrogene, Lektine, die gehen dann, also die sind dann deutlich verringert. Auch fermentieren ist okay, aber das ist wieder sowas, wenn jemand eine Histamin-Thematik hat, hat nicht genügend Enzym, das Histamin aus der Nahrung abzubauen, dann könnte fermentierte Nahrungsmittel auch Probleme machen. Also mit einem Spiegel von einer Deaminooxidase 4, 5, das ist sehr niedrig, das messen wir im Blut, im Serum. Mache ich regelmäßig, damit die Patienten wissen, ob sie fermentiertes essen können. Wenn jemand dieses Enzym zu wenig hat, was übrigens auch zinkabhängig ist, dann wird es sehr, sehr schwierig werden mit fermentiertem. Aber dann kann man gekochtes, gedünstetes Essen. Es ist deutlich besser verträglich. Dann, das nächste ist, Vollkorn ist gesund. Nicht gesünder als die Weißbrotsorten. Wahrscheinlich sogar noch problematischer, weil der Gehalt von Lektinen, Phytinsäuren und auch die Ballaststoffe noch mehr Blähungen machen im Darm als raffinierte Mehlprodukte. Aber ehrlich gesagt, davon wenig essen. Das ist ja auch Kohlenhydrate, werden immer zum Zucker. Dann haben wir noch, ich sehe so Rezepte im Facebook oder irgendwo in so einem Portal. Zuckerfreier Bananen, Hafer, Kuchen. Das ist, ich weiß,
Zuckerfrei mit einer Banane.
so eine Verarschung. Also da muss man ja mal ganz klar sagen, es ist irre viel Zucker. Es ist Fructose, das ist auch Zucker. Hafer ist Kohlenhydrat, das ist auch Zucker letztendlich im Körper. Du musst immer dran denken, nachdenken, bevor man so einen Quatsch glaubt. Also das ist nicht besser. Also egal, wo der Zucker herkommt, auf das selbstgemachte Marmelade ist Zucker. Auch das selbstgepresste Orangensaft ist Zucker, ist nicht besser als Cola. Es gibt dann genau die gleiche Menge an Zucker drin. Und Honig, oh mein Gott, meine Patienten, wenn ich denen sage, kein Honig, da bricht die Welt zusammen. Das habe ich doch von meinem Imker im Dorf. Ja, wunderbar. Honig ist nur der teurere Zucker, ist nur Glukose und Fructose. Und Manuka-Honig ist das allerteuerste Honig, was man haben kann. Das ist das allerteuerste Zucker überhaupt. Ich glaube, so eine kleine Dose kostet 90 Euro. Ja, dann viel Spaß. Ist kein Unterschied. Ist überhaupt nicht besser. Auch Agavendicksaft und Ahornsirup, da ist auch keine Krone dran gewachsen. Das ist auch keine Magie dahinter. Das ist nur Zucker. Alles ist nur Zaubertrank. Das brauchen wir alles nicht. Ich befürworte sehr diese ketogene Ernährung, weil ich glaube, dass es ein sehr natürlicher Zustand für uns ist. Und dann kommen Patienten und sagen, ja, aber ich habe gelesen, bei Hashimoto ist Keto schädlich. So, was passiert da? Die T3, die aktive Form, geht tatsächlich runter. Und das wird interpretiert, als ob das schädlich wäre. Nein. Die Zellen werden viel sensibler für die Hormone. Deshalb brauchen wir nicht so viel davon. Wenn es schaden würde, würde sich die TSH auch erhöhen. Tut es aber nicht. Also indirekter Beweis. Selbst Hashimoto ist keine Ausnahme für die gute Wirkung von die ketogenen Ernährung. Ich esse keine Wurst, weil da Nitrat drin ist. Also Nitrat ist ein, also Stickstoff. Das ist ein kompliziertes Thema. Es wird sehr viel gesagt, dass diese Nitritpökelsalz schädlich ist. Das ist überhaupt nicht gesichert. Es gibt nur Tierversuche mit Ratten, die einen anderen Stoffwechsel haben. Und das ist nur Korrelation, aber keine Ursache, dass aus dem Nitrat Nitrit wird. Und was viele überhaupt nicht bedenken, die haben Angst vor den prozessierten, also verarbeiteten Fleischprodukten wie Wurst oder sowas. Aber die Mensch hatte das immer benutzt. Also wir wissen das vor mehreren tausend Jahren. Die Griechen haben das auch schon benutzt und geschrieben, dass sie das Salz benutzt haben. Das war ja nitrathaltig und war damit das Fleisch immer haltbar gemacht worden. Und was viele überhaupt nicht wissen, dass 90% der Nitratbelastung kommt aus Pflanzen. Nur 10% kommt aus dem verarbeiteten Wurstprodukten. Kohlarten, Grünkohl, Chinakohl, Spinat, rote Beete, Sellerie, Rucola haben irre viel Stickstoff. Und das wird immer so verschrien. Und allerdings muss man auch bedenken, Stickstoff ist sehr wichtig. Stickstoff ist immer in der DNA-Synthese da. Also Stickstoff ist wichtig für die Gefäßspannung. Hat eine Halbwertszeit von, ich glaube, 0,4 Sekunden und sorgt dafür, dass die Gefäße sich entspannen können. Wenn jemand eine Angina pectoris hat, also ein Vorstufe von Herzinfarkt, dann gibt man Nitrospray. Und wir benutzen auch Nitrospray, wenn jemand schlechte Venen hat, dann werden die Venen weiter. Man kann dann besser Blut abnehmen. Also das erstens ist Nitrat und Nitrit, ist es nicht immer alles schlimm. Es muss man den ganzen Kontext sehen. Und viel von diesen Problemen kommt nicht aus dem Fleisch, sondern aus den Pflanzen. Das wissen viele gar nicht. Nochmal.
Da ist ja einfach beim Unterpflügen, selbst in der organischen Landwirtschaft passiert das. Ja. Ne? Da werden ja die Pflanzenreste untergepflügt, einfach um tatsächlich Stickstoff in den Boden einzutragen.
Ja, und viele Pflanzen können auch gar nicht ohne Stickstoff leben. Also Bohnengewächse haben kleine, das weiß ich noch von früher.
Das Düngen ist das im Prinzip, ja.
Wieder?
Das ist Düngen im Prinzip, ja.
Ja, na klar. Und das ist absolut wichtig. Und ohne das können die Pflanzen auch nicht leben. Und wie gesagt, es ist auch ein wichtiger Molekül für unser Mitochondrien. Das ist ist nicht immer alles nur böse. Also vielleicht in einem bestimmten Kontext könnte das ein Nitrosamine machen. Und das ist aber auch nicht ganz sicher, ob das so schlimm ist, wie man das immer sagt. Also das Thema ist ein bisschen breit gefächerter. Vor allen Dingen, wir brauchen es ja auch und die Pflanzen auch. Also insofern, bleibt entspannt. Das ist alles nicht schlimm. Das ist nicht schlimm. Ich erzähle ja immer wieder über Oxalate, dass Oxalate für uns Probleme machen können. Und neulich ist es mir ganz klar geworden, dass es ein sehr missverständliches Wort ist. Da kam eine Patientin und sagt, Oxalate habe ich gar nicht gefunden im Supermarkt. Weil sie gedacht hat, das ist ein Salat. Also ich muss das immer, woher soll sie das wissen? Ich muss das immer explizit erklären, dass es wirklich, es ist kein Salat, sondern das sind einfach kleine Kristalle, die sich in den Gefäßen einlagern können. Die kommen aus den Pflanzen. Das ist so, nur das wollte ich nur sagen, weil das so nett war. So lerne ich immer, wie man Dinge besser kommuniziert. Ja, das war es für heute, Volker.
Ja, spannend und ein paar Mythen aus der Welt geschafft.
Gesund und glücklich. Der Gesundheitspodcast. Von und mit Agnes Blönnigan. Die im Podcast dargestellten Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information. Sie stellen keine Empfehlung oder Bewerbung der beschriebenen oder erwähnten diagnostischen Methoden oder Behandlungen dar und ersetzen keinesfalls die Beratung durch Therapeuten. Bitte wenden Sie sich bei gesundheitlichen Fragen oder Beschwerden immer an die Therapeutin oder den Therapeuten Ihres Vertrauens.